Ja, ich möchte uns ebenfalls ganz herzlich begrüßen im Namen des Herrn. Und der Herr hat gesagt, dass er wird bei uns bleiben bis an das Ende der Weltzeit. Und so ist er auch in dieser Stunde mitten unter uns. Ich möchte Bezug nehmen auf einen Vers, den wir in Römer 9, Vers 14 finden. Da ist es so, was wollen wir denn hier sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Und so habe ich das Wort heute auch überschrieben mit der Frage, ist Gott unfair? Und die meisten werden vielleicht sagen, natürlich nicht, aber ich denke, dass dem einen oder anderen diese Antwort nicht so ganz leicht über die Lippen fällt. Über die Lippen kommt, stellen wir uns vor, wir haben vielleicht eine schwere Krankheit um uns herum, sind alle gesund. Ja, da fällt es vielleicht nicht ganz so leicht, es zu beantworten. Oder nehmen wir an, vielleicht jemand in Afrika irgendwo in Armut lebt er und dann bekommt er mit, ja, die in Europa, die leben in Saus und Braus. Ja, dem fällt es vielleicht auch nicht so einfach, auf diese Frage zu antworten. Und ich möchte auch gar nicht so ganz allgemein diese Frage beantworten, sondern will eigentlich in eine ganz bestimmte Richtung oder auf einen ganz bestimmten Gedanken uns hinlenken und will uns da auch gemeinsam hinführen. Jeder von uns, jeder Mensch hat ein Gerechtigkeitsempfinden. Aber es ist bei jedem etwas anders. Ja, wir sind geprägt durch die Einflüsse drumherum, durch Belehrung, durch Erziehung, durch das kulturelle Umfeld. Nehmen wir an, wir würden vielleicht draußen laufen und würden sehen, wie ein Vater sein Kind verprügelt. Der würde sich in uns alles aufbäumen. Da muss man eingreifen. Das ist eine Ungerechtigkeit, die da passiert. Aber es gibt Länder, da ist es ganz normal. Wenn man so etwas sehen würde, würde man sich überhaupt nichts denken dabei. Oder nehmen wir an, wir gehen vielleicht zu einer Bank und wollen Kredit aufnehmen und dann heißt es ja, wir sollen das Geld in 1-2 Jahren zurückzahlen mit 15% Zinsen. Dann würden wir sagen, das ist eine Ungerechtigkeit, das ist Wucher. Aber es gibt andere Länder, da ist es normal, wenn man Kredit aufnimmt oder Geld leiht, dass man es mit 30% Zinsen zurückzahlt. Also, dass etwas gerecht oder ungerecht ist, das ist auch irgendwo unterschiedlich. Und doch hat Gott dieses Gerechtigkeitsempfinden in einen jeden Menschen hineingelegt. Und es gibt doch viele, viele Dinge, wo ein Großteil der Menschheit sagen muss, ja, das ist gerecht. Und das ist ungerecht. Stellen wir uns einen Mann vor, der sich bekehrt hat, Gott dient und er geht sogar so weit, dass er wirklich alles hinter sich lässt, um wirklich ganz für Gott zu leben. Er verkündigt das Wort Gottes. Er geht umher, spricht die Menschen an, erzählt ihnen von Jesus. Er hat selber in seinem Leben Wunder erlebt. Er weiß, wozu Gott fähig ist, was er tun kann. Und auch Menschen, die ihn kennen, die schätzen ihn, geben ihm ein gutes Zeugnis. Und er hat es in seinem Leben oft erlebt, dass Menschen sich von Gott abgewandt haben, aber er ist gestanden. Und uns ist klar, ja, das ist ein Mensch, der wird einmal alle Ewigkeit beim Herrn sein. Das ist gerecht. Stellen wir uns einen anderen Mann vor. Er ist schon von klein auf, von jung auf Abwege geraten. Es hat angefangen vielleicht mit Diebstählen, kleineren Sachen. Und er ist immer unbarmherziger geworden und gefühlloser. Es wurde immer schlimmer, immer gewalttätiger. Und wenn er einem Kind etwas weggenommen hat oder einer alten Frau das Letzte, was sie hatte, das hat ihn überhaupt nicht berührt. Das war ihm egal. Er ist gehasst worden. Er hat die Menschen dann verlassen, sind die Einöde gezogen, hat sich dort einer Bande angeschlossen, mit der er Menschen überfällt, raubt und, wenn es sein muss, auch tötet. Da hat er keine Skrupel. Und er hat sich unter dieser Bande einen Namen gemacht. Das sind alles harte Leute, aber er übertrifft sie alle. Und er flucht und führt ein zügelloses Leben. Und uns allen ist klar, ja, das ist ein Mensch, der wird die Ewigkeit in ewige Verdammnis verbringen. Aber es ist genau umgekehrt. Der, den ich zuerst beschrieben habe, der ist tot und in der ewigen Verdammnis. Und der zweite, den ich beschrieben habe, der ist in alle Ewigkeit bei Gott. Und die Frage ist, ist Gott ungerecht? Ist Gott nicht unfair und das ist nicht von mir ausgedacht, das ist nicht eine Vermutung, sondern die Schrift sagt, es ist so. Und der erste, den ich uns beschrieben habe, ist Judas Ischariot, der am Ende seines Lebens Jesus verraten hat, verkauft hat und sich selbst das Leben nahm. Und der zweite, den ich beschrieben habe, ist der Schächer am Kreuz, der bis zum letzten Augenblick noch Christus belächelt hat und verspottet hat und dann doch noch Gnade gefunden hat. Der eine, ein Jünger Jesu, 3 Jahre ihm nachgefolgt, die beste Belehrung gehabt, die man sich nur vorstellen kann. Hat Vorrechte gehabt wie fast kein anderer und auf ewig verloren. Und der andere, ein Verbrecher, wie es nicht schlimmer sein kann. Und macht sich über Christus noch lustig am Kreuz und ist im Paradies. Der Unterschied zwischen den beiden könnte gar nicht größer sein. Das Leben, wenn wir es einzeln betrachten, und auch das Ende der beiden könnte kaum überraschender sein. Judas gehörte zum engsten Jüngerkreis. Er war einer der 12. Er hat gepredigt. Er hat Jesus gedient. Er verbreitete die gute Nachricht und hat sogar die Macht bekommen, Dämonen auszutreiben. Das lesen wir in Lukas 9, Vers 1. Er, nämlich Jesus, rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Da hat Judas dazugehört. Es war ein echter Musterjünger. Und als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, da hat keiner vermutet, dass es Judas sein würde. Das müssen wir uns vorstellen, wenn wir jetzt in der Schrift lesen, ja, Judas, das war ein Dieb. Ja, das ist im Nachhinein. Das war nicht offensichtlich, die anderen haben ihm vertraut. Ich würde nicht jedem mein Geld anvertrauen. Aber man hat ihm das Geld anvertraut, er war der Schatzmeister, der Kassierer, der Buchhalter für diese Jünger und hat das gemeinsame Geld aufbewahrt. Wenn man ihn gesehen hat, er hat keinen Eindruck gemacht, dass er jetzt irgendwie teuflische Pläne da schmiedet. Dass man ihm misstrauen müsste, aber er verriet Jesus und setzte seinem Leben selber ein Ende. Und es ist so schrecklich, was Jesus dann selber sagt, Markus 14, Vers 21, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Schrecklich. Und der andere am Kreuz, dagegen ein Verbrecher, ein so schlimmer Übeltäter, dass man ihn verurteilte für die schlimmste Strafe, die es damals gab. Diese Kreuzigung und dann zur Schau gestellt als Warnung für alle anderen. Die hat man auf Wegen hingestellt, wo ganz viele Leute vorbeigelaufen sind. Er war ein Mörder, wurde ja hingerichtet mit seinem Spießgesellen. Das heißt, dass eigentlich auch Barabbas, dieser Mörder mit ihnen gekreuzigt werden sollte ursprünglich. Also es war ein bösartiger, ein niederträchtiger Mensch, der hier auch noch gemeinsam sich über Jesus lustig machte. Matthäus 27, Vers 44 heißt es hier, dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Also das waren harte Männer hier, Verbrecher. Aber dann heißt es, wie er dann so sagt, und wir, also dass sie jetzt bestraft werden oder gestraft werden, und wir gerechterweise, sagt er zu dem anderen, der da hängt. Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Also wir haben hier Sündenerkenntnis. Er erkennt in diesem Moment, das, was ich hier erlebe, das ist gerecht. Das ist absolut gerecht. Das ist das, was ich verdient habe. Und dann wendet er sich zu Jesus, nachdem er alles gesehen hat. Er hat gespottet, ja, aber dann hat er gemerkt, Mensch, hat beobachtet, was alles geschehen ist, wie Jesus sich verhalten hat. Sie haben alle geflucht und geschimpft und dieser nicht. Der trägt es ganz still. Und da hat er etwas erkannt. Und dann wendet er sich zu Jesus und richtet ein paar Worte an ihn. Und wir können es als Gebet sehen, dieses kurze Gespräch. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also Sündenerkenntnis, Schuld. Und dann wendet er sich zu dem und er erkennt, wer da hängt. Hier steht Herr, nicht Herr Schmelzle, nicht Herr Bürgermeister, sondern Herr, da steht Kyrios, Gott. Er hat verstanden, da hängt Gott. Gott, der Mensch geworden ist, der auf diese Erde gekommen ist. Er stirbt hier. Das hat er erkannt. Das ist Gott, der da hängt. Und dann, Herr, gedenke an mich. Wir können sagen, erbarm dich meiner. Und dann heißt es, Jesus antwortet, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wir sagen, Moment, halt. Schau doch sein ganzes Leben an, wie das gelaufen ist, was er alles getan hat. Gerade eben vor einer halben Stunde hat er noch sich über dich lustig gemacht, Jesus. Und jetzt auf einmal tut es ihm leid und jetzt im Paradies? Ja? Weil Jesus auch seine Schuld auf sich genommen hat und auch für ihn gestorben ist. Und wenn wir diese beiden betrachten und ihr Leben sehen und auch ihr Ende sehen, dann begreifen wir, dass wir den Zutritt zu Gottes ewigem Reich nicht uns erarbeiten können. Auch nicht durch gute Taten uns irgendwie das verdienen können. Der Verbrecher hier, der hat absolut nichts getan, wodurch er verdient hätte, gerettet zu werden. Nicht eine Sache. Und die Frage stellt sich natürlich, wenn einem solchen im allerletzten Moment vergeben wird, da hätte man doch auch dem Judas die eine Tat vergeben können, oder? Er hat doch 3 Jahre Jesus gedient, er hat doch viel Gutes getan. Er hat das Wort Gottes verkündigt, er war ein Vorbild. Und jetzt eine Tat, Da hätte man doch das unter den Tisch fallen lassen können. Und der, der da jetzt am Kreuz gestorben ist, der hat es doch überhaupt nicht verdient, gerettet zu werden. So ist es Menschen, die vorgeben, Kinder Gottes zu sein, die scheinen sich manchmal tatsächlich darüber zu ärgern, wenn da Menschen sind, denen Gott in seiner Gnade die Hand ausstreckt, weil sie es ihrer Meinung nach überhaupt nicht verdient haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass alle Menschen unwürdig sind. Alle Menschen sind es nicht wert. Auch unter uns ist kein einziger, der sagen könnte, ich bin es wert, gerettet zu werden. Da ist keiner. Kein einziger, der sagt, ich habe Gottes Gunst verdient. Wir alle sind Sünder. Sünde bedeutet, Gott hat uns geschaffen. Er hat eine Vorstellung davon, wie wir leben sollen, und wir leben anders. Und das kann viel sein. Wir müssen nicht jemanden umgebracht haben, wir müssen keine Bank ausgeraubt haben. Es reicht, wenn wir jemanden betrogen haben und wenn wir jemanden übervorteilt haben und wenn wir gelogen haben. Und dann gibt es viele andere Dinge, die man nennen könnte, und jeder von uns weiß, was er getan hat. Und wie er vor Gott schuldig geworden ist, jeder hat gesündigt. Und darum hat auch kein einziger Anspruch darauf, auf gerettet zu werden. Niemand hat das Recht, aber Gott hat das Recht, Gnade zu schenken. Gott hat das Recht, von sich aus gnädig zu sein. Und Menschen, die einwenden, Gott sei unfair oder ungerecht, weil er vielleicht Menschen vergibt und sie erlöst, die es doch überhaupt nicht verdient haben, dann muss man sagen, man hat das Prinzip der Gnade nicht verstanden. Es bedeutet, wir haben es nicht verdient. Was wir verdient haben, das ist der Tod. Und so heißt es in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Da gibt es keinen Ausweg irgendwie. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Wahrheit ist, Wir wollen gar nicht, dass wir fair behandelt werden, weil jeder von uns Gnade braucht und Barmherzigkeit braucht. Und Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, hat diese Schuld auf sich genommen, auch unsere Schuld, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil es uns schenken will. Kann Gott wirklich gnädig sein, wem er will? Wir müssen sagen, ja, kann er. Es ist einige Monate her, da war ich einkaufen, oder andersrum, bin öfters einkaufen, aber bei einem Einkauf vor ein paar Monaten war es, dass ich einkaufen war, auf dem Band alles hingelegt habe, und dann war vor mir eine Frau noch, die bedient wurde, und dann sollte sie bezahlen. Es waren über 100 Euro oder um die 100 Euro. Und sie versucht, mit der Karte zu bezahlen. Es geht nicht. Und nochmal probiert und nochmal. Ihr könnt es vorstellen, wie die Frau immer aufgeregt ist. Bargeld hat sie auch nichts, keins dabei. Ja, was jetzt machen? Und die Kassiererin sagt zu ihr, es tut mir leid, ich muss den Einkauf stornieren. Wir müssen alles da lassen. Dann bin ich vor und habe gesagt, ich bezahle das. Und die waren dann erstaunt. Es kann doch nicht sein, doch, ich bezahle es. Und es war eine wunderbare Gelegenheit, wie sich dann später herausstellte, weil dann auch ein Mann hinter mir hergerannt ist und gefragt hat, warum haben Sie das getan? Und ich konnte sagen, weil Jesus Christus auch getan hätte. Und ich habe es einfach in dem Moment gespürt und habe es getan. Aber seht mal, wenn jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey, Sie können doch der Frau nicht den Einkauf bezahlen. Doch, warum nicht? Es ist mein Geld. Ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Und niemand hat hier ein Recht, mir das zu unterbinden. So ist die Vergebung durch Christus, durch den Herrn. Er hat das Recht zu vergeben. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Er kann es von sich aus tun. Er hat das Recht, gnädig zu sein. Und ja, als dieser Einkauf bezahlt wurde, für die Kassiererin war das in Ordnung. Diese Schuld, die da war, die ist bezahlt worden. Für sie, ihr war es egal, wer das bezahlt hat. Die Kasse muss stimmen. Und so hat Christus diese Schuld bezahlt. Er hat das auf sich genommen und hat gesagt, ich bezahle dafür, für diese Schuld, die da ist. Kein anderer konnte es tun. Der Preis war viel zu hoch. Alle haben selber Schuld. Selber sind sie schuldig. Aber Jesus Christus, er war unschuldig und gerecht und er war der Einzige, der diesen Preis, der diese Schuld übernehmen konnte und sagen konnte, ja, ich bezahle dafür. Und er hat es getan. Und es gilt jetzt an jedem Menschen zu sagen, ja, ich bin bereit, das anzunehmen. Verstehen wir, die Frau hier, der war es vielleicht auch unangenehm. Aber letztendlich hat sie gesagt, okay, ich nehme das an. Und nur so konnte die Schuld bezahlt werden. Wir müssen das annehmen, was für uns persönlich, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen unsere Schuld auch bekennen. Und so heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Willst du gerettet werden, dann bekenne. Bekenne deine Schuld. Und wie dieser am Kreuz, erkenne und bekenne, dass dieser der Sohn Gottes ist. Dass das, was er getan hat, dass er das für dich getan hat. Und nimm das an. Und weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat, kann Gott den Menschen die Schuld vergeben, ohne seine eigene Gerechtigkeit zu untergraben. Schaut mal, die Kassiererin hätte sagen können, wissen Sie was, gehen Sie, Sie brauchen nicht bezahlen. Das wäre ungerecht gewesen. Und alle anderen sollen bezahlen, oder wie? Das wäre ungerecht. Aber Gott ist gerecht und diese Schuld, sie muss bezahlt werden. Sie kann nicht einfach so vergeben werden. Augen zu. Tun wir mal so, als ob wir das nicht gesehen hätten, sondern der Preis muss bezahlt werden. Und Jesus hat es getan. Und dann gibt es Menschen wie diesen Verbrecher, der in den letzten Zügen gerettet wird. Und andere haben ein wundervolles Leben und tun vielleicht auch manches für Gott. Und doch passiert irgendetwas oder geschieht etwas. Sie wenden sich von Gott ab und gehen für immer verloren. Und dann fragt Paulus, bedeutet es etwa, dass Gott ungerecht ist? Ist Gott ungerecht? Auf keinen Fall. Es ist so wichtig, dass wir diese Gnade Gottes niemals als Belohnung für gute Taten verstehen. Die Gnade Gottes können wir uns nicht verdienen. Die Frau an der Kasse, sie hat es nicht verdient, dass man ihr den Einkauf bezahlt. Und dann hätte man kommen können und sagen, weißt, das ist so eine gute Frau. Schau mal, was die schon alles Gutes gemacht hat und wie sie ihren Nachbarn immer hilft. Und manches, ja, das heißt doch lange nicht, dass sie das verdient hat, dass man den Einkauf bezahlt. Niemand verdient den Himmel. Durch keine Werke. Wir können alles Geld, was wir haben, können wir spenden. Wir können tipptopp angezogen sein. Wir können jeden Tag eine gute Tat tun. Wenn das alles ist, wirst du nicht gerettet werden. Wirst du auf ewig verloren gehen. Römer 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, das heißt nicht, dass wir nicht Gutes tun sollen, aber versucht durch Werke gerecht zu werden. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Gnade ist immer unverdient. Und wenn jemand da ist, der vielleicht denkt, ja, der da vorne, der hat es nicht verdient, gerettet zu werden, kann ich nur sagen, ja, so ist es. Aber Gottes Gnade ist auch für mich da. Gottes Gnade ist für jeden da. Gottes Gnade ist so unendlich groß. Und dafür dürfen wir ihn rühmen, dürfen ihn preisen. Aber Gnade in sich ist auch nicht ungerecht. Wir dürfen nur nicht versuchen, diese Gnade Gottes mit unserem menschlichen Verstand zu verstehen oder anhand irgendwelcher menschlicher Gerechtigkeit und Fairness zu beurteilen. Niemand hat Anspruch auf Gottes Gnade, Punkt. Das ist etwas, was ganz uns bewusst sein muss. Aber Gott ist frei, gnädig zu sein. Römer 9, Vers 15, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt, wir können es gern aufschlagen, Matthäus 20. Ich will kurz zusammenfassen, es geht um einen Hausherrn, der einen großen Weinberg hat oder vielleicht hat auch viele gehabt und er geht ganz früh morgens in den Ort, um Arbeiter zu suchen. Es ist Erntezeit und dann geht er ganz früh morgens, sagen wir mal um 6 Uhr, da hat so der Arbeitstag begonnen, geht er in den Ort und sucht Leute und handelt mit ihnen einen Lohn aus, einen Denar. Und schickt sie in den Weinberg und um die 3. Stunde, also um 9 Uhr morgens, geht er wieder, findet wieder einige, ruft sie. Ihnen sagt er, ich werde euch geben, was recht ist. Dann geht er nochmal um 12 Uhr, um mittags, nochmal nachmittags um 15 Uhr und dann tatsächlich auch nochmal kurz vor Feierabend eigentlich um 17 Uhr, kurz bevor es dunkel wird, geht er nochmal, findet nochmal einige, schickt sie zu sich in den Weinberg und dann haben sie gearbeitet und sie sollen ihren Lohn bekommen. Und dann fängt er mit den Letzten an und sagt, hier einen Denar für eine Stunde Arbeit. Und die anderen, die da hinten, die reiben sich die Hände und denken, ja, wenn er den einen Denar gegeben hat, dann wird er ja uns mehr geben müssen. Das ist doch gerecht. Aber auch sie haben nur einen Denar bekommen. Und wie alle Gleichnisse, so will doch Jesus auf etwas ganz Bestimmtes hier raus, will eine tiefe geistliche Wahrheit erklären. Und Jesus geht es hier nicht um faire Arbeitsgesetze, um Mindestlohn oder irgendetwas, irgendwelche irdischen Prinzipien, sondern er versucht hier zu beschreiben oder beschreibt hier, wie Gnade im Reich Gottes funktioniert. Und die Menschen um ihn herum, die wussten auch von was Jesus redet, die Weinberge, die waren überall zu finden, ja, die man terrassenartig überall gebaut hatte. Und wenn die Weinlese kam, das war so gegen Ende September, da musste es schnell gehen, weil kurz danach die Regenzeit begonnen hat. Und darum musste man schauen, okay, dass man möglichst viele Arbeiter findet, die diese Arbeit erledigen, dass rechtzeitig alles fertig wird. Und so ging es hektisch zu und man ging und suchte Tagelöhner. Tagelöhner, das waren Menschen, die keine feste Anstellung haben, sondern sind jeden Morgen sind sie gegangen, braucht jemand vielleicht Arbeiter und dann konnte man sie sich auswählen. Und Tagelöhner, die haben viel weniger verdient oder Lohn bekommen wie ein richtiger Arbeiter, der was fest angestellt war. So ein Arbeiter, der fest angestellt war, oder wir können auch sagen, ein Soldat in der römischen Armee, die haben gut verdient. Sonst, man hat sich oft freiwillig als Soldat gemeldet, sich verpflichten lassen, wenn man ein gutes Geld bekommt. Die haben bekommen einen Denar pro Tag. Das war richtig gut. Und vielleicht können wir uns einfach so, ich weiß nicht, was wir verdienen, aber denken wir einfach, wenn ich das verdienen würde, das wäre richtig super. Das ist ein Denar. Und die Tagelöhner, die haben natürlich viel, viel weniger bekommen. Die mussten auch irgendwo zufrieden sein mit dem, was sie bekommen, weil wenn sie nichts bekommen haben, das hat bedeutet, dass sie abends vielleicht nichts zu essen haben. Und sie waren auch nicht in der Position zu verhandeln. Und die Konkurrenz war riesig. Ja, stellen wir uns vor, da stehen so 30 Männer und da kommt einer, der sagt, ich brauche 3. Ja, hoffentlich gehöre ich dazu. Also man musste irgendwo auch zufrieden sein mit dem, was man bekam. Und jetzt einem Tagelöhner einen Denar zu geben. Ich weiß nicht, ob jemand von den Tagelöhnern jemals so viel für einen Tag bekommen hatte. Das war super. Das war unglaublich. Die haben sich die Hände gerieben. Die haben sich gefreut. Ich werde Vollgas geben. So viel bekomme ich für einen Tag. Ein großartiger Lohn. Und um 9 Uhr geht der Mann wieder und findet weitere Arbeiter. Ich weiß nicht, ob der unbedingt gebraucht hat, vielleicht hat er sie auch einfach gesehen, hat Mitleid gehabt, wie auch immer. Und eigentlich ist ein Viertel vom Tag rum. Und er sagt, kommt, und die verhandeln mit ihm gar nicht. Die sind froh, dass sie überhaupt noch was bekommen haben. Und um mittags wieder, nachmittags um 3 nochmal, und dann um 17 Uhr, eine Stunde bevor es dunkel wird, geht er nochmal. Und da stehen immer noch welche. Und wir müssen verstehen, was sind das für Menschen, die da stehen. Wenn der, sagen wir mal, die um 3 Uhr, also um 3 Uhr wäre ich heimgegangen. Ey, ich stehe hier den ganzen Tag, da kommt einfach niemand, ich gehe heim. Ey, die sind geblieben. Die waren verzweifelt. Die haben gesagt, ich kann nicht heimkommen, ich werde nichts haben. Die sind geblieben. Und dann findet er sie und ruft sie auch und sagt auch, ich will euch geben. Und wir müssen verstehen, wir können sagen, oh, das waren so Faule. Da steht nichts davon. Sie sagen, der fragt, was steht ihr hier so müßig rum, so beschäftigungslos? Sagt er, es hat uns niemand eingestellt. Sie hätten gern gewollt. Und er sagt, geht in den Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Und die waren froh, dass sie überhaupt was bekommen haben. Die haben da nicht gefragt, wie viel gibst du uns für die eine Stunde? Die haben gesagt, vielleicht reicht es für Brot heute Abend. Und dann gehen sie und arbeiten. Dann heißt es in Matthäus 20, Vers 8, als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und da steckt eine Absicht dahinter. Das der Lohn in umgekehrter Reihenfolge bezahlt werden soll, weil da etwas Bestimmtes gezeigt werden soll. Und das ist der Schlüssel hier. Der Schlüssel. Und wir dürfen nicht vergessen, vorne standen ein paar, die haben nur eine Stunde gearbeitet. Eine Stunde. Und dann bekommen sie ihr Gehalt und es heißt ein Denar. Jetzt stellen wir uns vor, das hat ein römischer Soldat am Tag bekommen. Die sind super bezahlt worden. Für den ganzen Tag und für eine Stunde Aushilfstätigkeit kriegt er genauso viel. Die werden sich gefreut haben. Wir können es uns nicht vorstellen, was das bedeutet hat für diese Menschen. Und Gott geht, oder die Bezahlung geht weiter. Uns wird nicht gesagt, was mit denen passiert, die um 9 Uhr kamen, um 12, 15, die werden auch einen Denar bekommen haben. Und die da hinten, die reiben sich die Hände. Und bekommen auch nur einen Denar. Und dann heißt es so, als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und da, als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Ist das fair? Ist doch unfair. Ungerecht, was hier passiert. Aber ihr Lieben, was hat der Weinbergbesitzer mit ihnen ausgehandelt? Ein Denar. Und sie haben sich so gefreut darüber. Die waren bereit, dafür zu arbeiten. Das war nicht nur fair, das war Gnade. Das war mehr, als sie verdient hätten. Und sie waren glücklich und zufrieden damit. Und jetzt waren sie auf einmal verärgert und verstimmt. Und sie beschweren sich und dann heißt es, er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Haben wir das nicht ausgehandelt? Ist das nicht ein guter Lohn? Nimm du das dein und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Ich betone anders, ich will dem anderen genauso viel geben. Es ist mein Geld. Oder habe ich nicht Macht, mit dem meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Die waren eifersüchtig. Die da hinten, der Schlange, die waren alle unzufrieden auf einmal. Die haben in der Hitze des Tages gearbeitet und die da vorne, da ein Stündchen hier in der kühlen Brise des Abends gearbeitet, die haben nicht mal angefangen zu schwitzen. Aber wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die Männer, die waren bereit, für einen Denar zu arbeiten. Und die waren sehr zufrieden, haben in bester Stimmung angefangen und dann ist die Stimmung gekippt. Warum? Weil sie empfanden, dass die anderen es nicht verdient haben, auch so viel zu bekommen. Die haben es doch überhaupt nicht verdient. Und sie konnten es nicht ertragen, dass die anderen den gleichen Lohn bekommen wie wir. Und wenn wir den Kontext dieses Gleichnisses anschauen, dann stellen wir fest, dass es von einem Sprichwort umrahmt ist. Und Jesus zitiert das ganz am Anfang, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und zum Schluss sagt er es nochmal, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und im Gleichnis spielt er auch darauf an und sagt, fang an von den Letzten bis zum Ersten. Was bedeutet das? Das ist doch rätselhaft. Was bedeutet das? Und dieses Sprichwort, es steht im Indikativ, also es geht hier um eine Tatsachenbeschreibung. Es ist so. Die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten die Letzten. Ich habe das nicht verstanden. Was bedeutet das? Was sagt Jesus hier? Und man hat manches gehört und ich musste auch in den letzten Tagen viel beten dafür. Was bedeutet das? Manche sagen, ja, das bedeutet die Reichen, das sind die Ersten hier auf Erden, ja? Die werden die Letzten sein. Die kommen nicht in den Himmel. Und die Armen, die Letzten, die werden dann gerettet werden, weil davor ist es ja vom reichen Jüngling, ne? Aber wir finden im Gleichnis nichts darüber. Die sind alle arm. Dass keiner der Reich ist und ist auf einmal der Letzte. Habe ich gehört, manche sagen, ja, die Juden, das waren ja die Ersten und die werden die Letzten sein. Und die Heiden, die werden die Ersten sein. Also davon abgesehen, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und jeder gerettet werden kann, auch davon sagt das Gleichnis nichts. Das heißt nicht, dass die Hälfte davon waren Juden, die anderen waren Heiden oder so, die sind dann unterschiedlich behandelt worden, auch nicht. Dann habe ich schon gehört, ja, das Ende wird gekrönt. Du kannst einen guten Anfang machen, das heißt nicht, dass du gerettet wirst. Und das ist ein sehr ernster Gedanke. Aber auch davon finden wir im Gleichnis nichts. Und es heißt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Wenn wir sagen, das hat ja einen guten Anfang und so weiter, dann wird niemand von uns gerettet werden. Wir alle haben hoffentlich einen guten Anfang gemacht, aber wir werden nicht gerettet werden. Das würde das bedeuten. Also auch nicht. Dann habe ich schon gehört, ja, die, was sich zuletzt bekehren werden, bevor Christus kommt, die werden die Belohnung als Erstes bekommen und die, was sich als Erstes, ja, die werden als Letztes dann bekommen. Die Jünger sind die Letzten. Dann hätte Jesus nicht zum Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also auch nicht. Um was geht's hier? Ich möchte nochmal erinnern, wir haben hier diesen Weinbergbesitzer, ein Bild auf Gott. Er geht und ruft die Menschen in die Arbeit und die Menschen folgen ihm. Das ist niemand, der ihn abweist. Sie kommen und sie arbeiten im Weinberg und sie tun ihren Dienst. Und dann ist der Abend da, wo die Belohnung ausgezahlt wird. Und das ist ein Bild auf den Beginn der Ewigkeit. Und sie andere, Dankeschön. Vielen Dank. Sie alle bekommen einen Denar, ein Bild auf das ewige Leben, auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Und sie alle bekommen das Gleiche. Und mir war das nicht klar, was dieser Ausspruch bedeutet. Und dann bin ich auch in den Urtext rein und habe geschaut, das ist eigentlich ein Reim, ein Parallelreim. Das bedeutet, die Worte, mit denen man anfängt, hört man auch in der Reihenfolge wieder auf. Ja? Und dort heißt es so werden Erste, Letzte und Letzte, Erste. So werden Erste, Letzte und Letzte, Erste. Und ich habe so darüber nachgedacht, meint Jesus vielleicht genau das, was er sagt? Ich habe immer gedacht, derjenige, der als Erstes losläuft, der wird als Erstes im Ziel ankommen und der, was als Letztes losgelaufen, der wird als Erstes ankommen. Oder meint Jesus etwas anderes? Kann es sein, dass die Ersten gleichzeitig die Letzten sind und die Letzten gleichzeitig die Ersten? Denke, oh Markus, du bist da irgendwo falsch abgebogen. Aber schaut mal, nehmen wir an, es ist ein Wettrennen. 10 Leute wollen rennen. Und dann kommt man zu mir und sagt, Markus, hier ist eine Liste. Geh an die Ziellinie und schau, wer kommt als Erstes durch. Und dann der Zweite schreibt das alles auf. Okay, alles klar, ich gehe dorthin. Und dann laufen die 10 los. Der eine, der rennt los. sieht man fast nicht so schnell, ist der. Ja? Und der zweite, der hat den Startschuss nicht gehört, ist zu spät losgerannt und der dritte ist losgerannt und ist gestolpert und geht manches so. Aber der Lauf ist lang und dann merkt man, der, was da so richtig losgerannt ist, der wird müde. Ja? Die anderen, die holen auf. Und ich stehe da an der Ziellinie und warte. Und die kommen alle 10 gleichzeitig durchs Ziel. Ja, wen soll ich jetzt auf den ersten Platz schreiben? Und wen auf den letzten? Die sind alle gleichzeitig durchgekommen. Wer bekommt den Pokal? Wir kennen das aus dem Sport. Der wird dann geteilt durch alle. Da tut man nicht aus, okay, jetzt tun wir mal auszählen, wer jetzt der Erste ist. Nein, die sind alle Erster geworden. Und wen schreibe ich jetzt in der Liste auf der Erste? Und jeder, der das sieht, okay, der hat da Namen hingeschrieben, hat dahinter geschrieben, die Zeit, das ist ja alles gleich. Der, was auf dem Ersten ist, der könnte genauso auf dem Letzten sein. Und der, was auf dem Letzten ist, könnte genauso auf dem Ersten sein. Erste, Letzte, Letzte, Erste. Ich glaube, dass Jesus genau das hier sagen will. Der Wettlauf, der endet unentschieden. Diejenigen, da mag gekommen sein, was da war. Der eine war schneller, der andere war langsamer, der eine, die werden alle den gleichen Lohn bekommen. Da wird keiner was Besseres bekommen und der andere was Schlechteres. Jeder bekommt den gleichen Lohn. Und zwar jeder mehr, als er verdient. Jeder kommt in den Genuss dieser Großzügigkeit Gottes. Jeder, der den Lauf vollendet. Jeder, der treu bleibt bis ans Ende. Alle haben den einen Denar bekommen, dass keiner, der mal geschwind mal nach ein paar Stunden gesagt hat, das ist mir alles zu viel. Und ja, der hat einen guten Anfang genommen, aber ja, war leider nicht so. Oder irgendetwas anderes. Oder das heißt, du fauler Knecht, werf ihn hinaus, wo Heulen und Zähne klappern. Ist es ja auch nicht. Die haben alle den Denar bekommen. Haben wir das verdient? Alle Gläubigen, die Gott dienen, auf die wartet dieser Lohn. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Oh, bei Gott ist so ein Reichtum an Gnade, dass es für einen jeden reicht. Hier geht es um alle, die gerettet sind. Und Gott hat beschlossen, ihnen einen Anteil an seinem Reich zu schenken, heißt es in Lukas 12, und zwar im gleichen Maße. Das heißt, der Sterbende da am Kreuz, der wird genauso in der ewigen Herrlichkeit sein wie ein Paulus und wie ein Johannes, der so ein langes Leben hatte, für Gott gelebt hat. Und alles, der Lohn, den wir kriegen, ist das, wir sind es nicht wert. Es ist ein großzügiges Geschenk und darum geht es hier. Der Platz im Himmel, der ist nicht davon abhängig, wie viel du getan hast und was du alles getan hast. Wie lange du gearbeitet hast, wie viele gute Taten du getan hast. Damit kannst du deine Sünde, die du mal begangen hast, nicht aufwiegen. Aber es ist auch so, wenn du sagst, Mensch, ich habe in meinem Leben so schlimme Dinge getan. Ich habe ein langes Leben geführt in Sünde. Das bedeutet nicht, dass dann weniger Gnade für dich ist. Der Himmel, er ist keine Belohnung für einen langen Dienst und für harte Arbeit. Und wenn dir das ungerecht erscheint, dann musst du begreifen, dass auch wenn du vielleicht viel für Gott getan hast, das, was du einmal bekommen wirst, ist mehr als du verdienst. Und warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Die Ereignisse, die davor und danach beschrieben werden, die geben uns Antwort. Jesus erzählt dieses Gleichnis nämlich, nachdem er diesem reichen Jüngling begegnet ist. Und da kam mir so ein wohlhabender junger Mann zu ihm und sagte: Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Und wir denken so, ja, das ist doch echt ein guter Wunsch, ein frommer Wunsch. Und wenn wir das dann weiter betrachten, dann tut es einem leid, ja, es hat nicht ganz gereicht. Es war zu wenig. Aber als ich so darüber nachdachte, auch über das Gleichnis, was Jesus da sagt, da habe ich die Frage anders verstanden. Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Was soll ich tun? Aus eigener Kraft. Er hat gedacht, ich habe doch alle Gebote erfüllt, ein vorbildliches Leben, ist doch alles in Ordnung. Und Jesus spricht ihn ja dann auch an auf das Gesetz, sagt, da habe ich alles gehalten. Was muss ich noch tun? Und dann sagt er ja, verkauf alles, was du hast. Der bringt den jungen Mann an die Grenze. Und es war so, das alles aufzugeben, was er hatte, das konnte er aus eigener Kraft nicht mehr. Hätte er das auch noch gekonnt, Jesus wäre weitergegangen. Er bringt den Menschen an seine Grenze und sagt, du kannst nicht. Und die Jünger, die waren ganz perplex, weil der dann traurig davon geht. Und dann heißt es ja, wie sie fragen, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch so ein Vers, den ich nie verstanden habe. Was bedeutet das? Ja, die, was reich sind, denen ist schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Oder was? Aber hier steht, es ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es ist unmöglich, aus eigener Kraft selig zu werden. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er kann es dir geben. Und Jesus weist darauf hin, die Errettung ist Gottes Werk. Und die Jünger, die haben sich dann überprüft, ja, wie ist denn das bei uns? Dann sagen sie, ey Jesus, wir haben alles verlassen. Ja, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Wir haben das alles gemacht, was du jetzt gerade von ihm gefordert hast. Was bekommen wir dafür? Also, sie liebten Jesus. Sie haben alles aufgegeben. Und jetzt dachten sie, Mensch, ich meine, die hatten ja auch eine falsche Vorstellung, ja, von dem, was Jesus vorhatte. Sie dachten, er baut ein Reich auf dieser Welt. Und Jesus sagt an einer Stelle, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir können diese Bibelstelle raussuchen und können sie uns 10-mal unterstreichen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber sie dachten, okay, Jesus wird hier ein Reich aufbauen und wir waren doch die ganze Zeit um ihn herum. Wir müssen doch irgendwie, dürfen wir vielleicht links und rechts von ihm sitzen? Da muss doch irgendwie ein Vorteil da irgendwo da sein. Was wird uns gegeben werden? Dann sagt Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fältig empfangen und das ewige Leben erben. Da wird es noch andere geben, die alles verlassen werden, die mir dienen, 100-fältig und das ewige Leben. Ein jeder. Aber die Jünger, die waren so unbeeindruckt von dem Ganzen irgendwie. Und denen ging es immer darum, ja irgendwie, das muss doch ein Vorteil sein. Und da muss ich doch was davon haben unterm Strich. Und dann lesen wir direkt danach, nach diesem Gleichnis, Matthäus 20, die Verse 20 bis 21, da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen mit zu ihm, also Johannes und Jakobus, und warf sich vor ihm nieder, um etwas zu erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zur Rechten, der andere zur Linken, sitzen sollen in deinem Reich. Und das schreibt uns Matthäus, auch einer der Jünger. Und da heißt es: Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Warum? Wie kann man so etwas fragen? Das ist doch unmöglich. Nein, die wollten alle diese Plätze haben. Die waren verärgert. Die strebten doch alle danach. Und so war diese wer ist der Größte im Reich Gottes? Wer wird an erster Stelle sein? Und wer wird über alle geehrt werden? Das war doch ein Punkt, der sie immer beschäftigt hat. Und dann lesen wir davon, als sie im Obergemach da zusammenkam mit Jesus, um das Abendmahl zu halten, um das Passafest zu feiern, wie Jesus ihnen die Füße wusch, weil keiner sich so niedrig angesehen hat, den anderen die Füße zu waschen. Das macht doch der einfachste Diener, macht doch sowas. Das macht doch ich nicht. Und Jesus tut es, und dann hat er das Brot gebrochen, das ist mein Leib, und hat das Blut, den Kelch geteilt und gesagt, das ist ein Bild auf mein Blut. Und dann heißt es, danach erhob sich ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte sei. Also Jesus hat so viel gesagt, aber es hat noch gedauert, bis sie auch das verstanden haben. Der Herr in seiner Gnade bietet einem jeden, der ihn erkennt und anerkennt, Christus, dass er der Sohn Gottes ist, der einsieht, ja, ich habe die ewige Verdammnis verdient. Was ich getan habe in meinem Leben, ich habe das verdient. Aber der dann Blick zu Jesus wendet und sagt: Erbarm dich meiner, denk an mich, vergib mir, was ich getan habe. Und dieses Opfer, das Christus gebracht hat, für sich in Anspruch nimmt und sagt: Ja, ich müsste diese Schuld bezahlen, die ich überhaupt nicht bezahlen kann, aber du hast sie für mich bezahlt, ich will das annehmen für mich. Auf den wartet so viel Gnade, Vergebung, ewige Herrlichkeit in alle Ewigkeit beim Vater, beim Sohn, Heiligen Geist. Wir lernen daraus, erstens, dass jeder von uns die ewige Verdammnis verdient hat. Da können wir nicht drum rumreden, es ist so. Jeder hat es verdient, wir alle haben in unserem Leben gesündigt. Niemand, und das lernen wir als zweites, niemand kann sich diese Errettung verdienen. Egal, was wir tun in unserem Leben, wir können uns die Errettung nicht verdienen. Weiter lernen wir, dass dieses ewige Leben, diese Vergebung, diese Schuldvergebung und das ewige Leben ein Geschenk ist, das größer ist, als jeder Mensch verdient. Und wir lernen daraus, dass Gott dieses Geschenk aus freiem Willen gibt, gerne gibt, aus reiner Gnade. Aber wir lernen auch, dass Gott jedem, der sich ihm zuwendet, diese Gnade schenkt. Und wenn wir uns zu Gott wenden und das anerkennen, was er getan hat und sein Opfer annehmen, dann wird Gott nicht sagen: Okay, bei dir okay und bei dir aber nicht. Das ist wieder diese Gerechtigkeit in der Gnade. Jedem, der sich zu ihm wendet, schenkt er diese Gnade, egal wer es sein mag. Der Himmel ist ein Gnadengeschenk, das allen Gläubigen gilt, und zwar gleichermaßen. Vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Egal, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du jung bist oder alt bist, ob du reich bist oder arm bist, ob du Jude bist oder Nicht-Jude. Auch ein interessanter Gedanke. Die Juden waren ja die, die gesagt haben, sie sind die Richtigen. Ja? Also wenn wir vielleicht sagen, ja, wir haben die Wahrheit und wir haben die Erkenntnis, das bedeutet nicht, dass wir im Himmel einen besseren Platz haben werden. Das, was Jesus getan hat, ist für alle gleich. Wichtig auch, dass wir begreifen, dass Gott derjenige ist, der die Errettung bewirkt. Im Gleichnis geht der Weinbergbesitzer und sucht die Arbeiter. Wir können aus uns heraus nicht Gott suchen und finden. Es ist Gott. Und er tut es auch. Und er geht. Und das bedeutet, das Erlösungswerk ist komplett seins. Da hat niemand auch nur irgendetwas dazu beigetragen. Es ist völlige Gnade. Und er tut es weiterhin und ruft die Arbeiter auch heute noch. Er ruft Sünder und in seinen Weinberg Menschen, dass sie doch für ihn arbeiten und leben, und verspricht einem jeden, der das tut, auch das ewige Leben. Aber was wir auch noch lernen, ist, nur Gott bestimmt, wann und wie wir gerettet werden. Warum zögerte er bei manchen bis zur letzten Stunde? Und warum geht er manchen schon im jungen Jahre nach? Wir können das nicht begreifen. Das ist Gott in seiner Autorität. Der Mann, warum hat er nicht alle Leute in die Arbeit gerufen? Oder hat er alle gerufen und das haben manche nicht gehört? Kann es sein, dass sie noch nicht da waren? Dass sie sich nicht angesprochen gefühlt haben? Wir wissen es nicht, warum. Aber er geht trotzdem weiter und ruft. Und wir lernen daraus, Gott hält sein Versprechen. Er hat versprochen einen Denar und hat ihn gegeben. Er verspricht dir, wenn du treu bleibst bis zum Ende, auf dich wartet ewige Herrlichkeit. Es wird so sein. Gott sei Lob und Dank dafür. Und darauf dürfen wir uns freuen und wollen nicht sagen, oh, aber der hat es doch nicht verdient und der da drüben auch nicht. Wir wollen uns freuen, dass Gott uns so viel Gnade geschenkt hat, wie wir es überhaupt nicht verdienen, und wollen uns freuen, dass Gottes Gnade so groß ist, wie wir sie nicht begreifen können, dass sie auch noch für die Menschen reicht. Dieser Mann hat jedem gegeben, und er war so großzügig. Dieses Gleichnis zeigt uns, wie Gnade funktioniert. Und ich bin Gott so dankbar für seine Gnade, die ich erleben durfte in meinem Leben. Und dann sehe ich Menschen, die sind so viel treuer, die sind so fleißiger, die tun so viel mehr für Gott, die opfern sich auf. Und dann gibt's andere, die tun vielleicht weniger, aber Gottes Gnade reicht für alle. Und dadurch wird er verherrlicht, weil er uns gibt, obwohl wir es nicht verdienen. Und wir dürfen ihn anbeten, dürfen ihm Lob und Dank sagen für die Gnade, die er uns geschenkt hat. Und wenn unter uns jemand ist, der sagt, ich weiß nicht, ich habe so viel, ist bei mir falsch gelaufen, und so viel, was ich gemacht habe, und ich habe es nicht verdient, dann will ich sagen, ja, das stimmt. Du hast es nicht verdient, aber niemand von uns hat es verdient. Aber Gottes Gnade reicht auch für dich. Und so wollen wir dem Herrn danken für das, was er an uns getan hat und für uns getan hat. Und er möge das Wort auch im Nachhinein an uns segnen. Amen.